Die Radio Wissen. Update.
Seit eineinhalb Stunden warte ich an der Tankstelle. Ich habe Besseres zu tun, muss arbeiten.
Comme le travail.
La troisième pompe que je fais à Paris. Et là, ça fait à peu près, on va dire, allez, 20 minutes que j'attends.
Das ist die dritte Tankstelle, die ich anfahre, und ich warte bereits seit 20 Minuten und es wird wohl noch eine Weile dauern.
Benzin wird knapp, die Stromproduktion wird heruntergefahren, Flüge und Züge fallen aus. Frankreich steht Kopf, Streiks, Demos, Barrikaden und das alles zwei Wochen bevor die Fußball-EM losgeht. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Aglaya Dane, hallo.
Update.
Langsam steigt bei der französischen Regierung der Stresspegel. Man konnte es heute Morgen im Radiosender BMF hören. Da hat Regierungschef Manuel Valls ordentlich Dampf abgelassen.
Ce pays se meurt parfois de ses conservatismes.
Dieses Land vergeht manchmal regelrecht, weil es so konservativ ist, weil es unfähig ist, sich zu reformieren. Deshalb sind wir doch an einem solchen Punkt wie jetzt angelangt. Ich weiß sehr wohl, in welchem Ausmaß die Franzosen gegen die Arbeitsmarktreform und gegen die Regierung demonstrieren, wie groß ihre Sorgen um die Zukunft sind. Ich weiß das alles. Aber meine Verantwortung als Regierungschef kann es nicht sein, den Meinungen und Umfragen zu folgen.
Ma responsabilité comme chef du gouvernement, c'est pas de suivre les sondages.
Heute ist Tag 8 bei den Streiks. Es gab wieder Demonstrationen, wieder einzelne Zwischenfälle, Festnahmen und Verletzte. Die Liste der Orte, die bestreikt werden, ist inzwischen ziemlich lang. Treibstoffdepots, Ölraffinerien, Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen, Baustellen, seit neuestem auch Atomkraftwerke. Es sind die Bereiche Energie, Transport, Benzin. Das heißt, dass die Streiks den Alltag der Franzosen durcheinanderwirbeln, Unternehmen treffen und das Land lähmen. Und das 15 Tage, bevor die Fußball-Europameisterschaft beginnt. Wird es eine EM geben mit Stromausfällen und Massendemos, wo Fußballfans nicht rechtzeitig zu spielen kommen, weil Züge ausfallen und es kein Benzin gibt? Bernard Cazeneuve, Frankreichs Innenminister, sagt: Nein, keine Sorge.
Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, die Blockaden in den Treibstoffdepots werden aufgelöst, die Tankstellen neu beliefert. Insofern lade ich alle, die nach Frankreich kommen wollen, ein, mit Freude an einem großen sportlichen Ereignis teilzunehmen.
Wie es kommt, sehen wir dann in zwei Wochen. Denn bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Regierung und Gewerkschaften auf einen Kompromiss zusteuern. Regierungschef Valls hat heute Morgen angedeutet, dass er bereit ist, an dem geplanten Gesetz zu schrauben, es an einigen Stellen zu verbessern. Aber für ihn ist ganz klar, am Kern der Reform, dem Artikel 2, ist nicht zu rütteln. Aber dieser Artikel 2, über ihn ärgern sich viele Franzosen und die Gewerkschaften besonders. Worum geht's da? Ganz allgemein formuliert, die Regierung will mehr Flexibilität. Die großen Branchentarifverträge sollen weniger bindend sein. Unternehmen mehr Spielraum haben, eigene Regeln festzulegen. Ein konkretes Beispiel. Die Chefs in einem Bauunternehmen finden, die Arbeitnehmer sollen länger arbeiten. Wenn der Betriebsrat zustimmt, soll das gehen, auch wenn das laut Tarifvertrag für die Baubranche nicht möglich wäre. Die Regierung glaubt, mehr Flexibilität ist wichtig, damit neue Jobs entstehen und Frankreichs Wirtschaft wieder in Gang kommt. Vor allem viele junge Franzosen finden im Moment nur ganz schwer Arbeit. Viele Gewerkschaften finden aber, mit dieser Reform sollen die Rechte der Arbeitnehmer ausgehöhlt werden. Arnaud Pacot ist Mitglied der Gewerkschaft CGT und gibt sich kämpferisch.
Nein, für uns ist das unannehmbar. Wir wollen, dass das Gesetz zurückgezogen wird, nichts anderes. Über den vorliegenden Text sind keine Verhandlungen möglich.
Die Regierung setzt jetzt auf Gespräche mit einzelnen Branchen. Für übermorgen hat Ministerpräsident Valls Vertreter der Ölindustrie eingeladen. Wenn nicht bald eine Einigung zustande kommt, könnte es tatsächlich während der EM Streiks geben. Allerdings Massendemos bei einem Fußball-Großereignis? So neu ist das nicht. Das kennen wir ja schon von der WM in Brasilien.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Proteste in Frankreich sind auch Thema im Netz. Bruno Wolf kann unsere Nachbarn nicht verstehen und meint bei Facebook, Frankreich ist komplett reformunwillig und unfähig. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit so hoch. Die Gewerkschaften machen dieses Land restlos kaputt. Freut euch auf das nächste Griechenland, aber dann richtig. Auch Nelly van Mierlo ist nicht begeistert. Wer zwar brennende Heime verurteilt, aber gleichzeitig die Form des Protests in Frankreich gut findet, ist ein Doppelmoral-Apostel und Idiot. Wer etwas verändern will, soll sich auf demokratischem Weg Gehör verschaffen und nicht nur dann, weil es bequemer ist, als langwierige Prozesse Brände legen. Peter Glenz dagegen bewundert die Demonstranten in Frankreich. Die Franzosen wehren sich wenigstens. Wir Deutsche lassen uns ja alles gefallen und geben die Schuld dann den Migranten. Cornelia Valenti postet dazu aus Frankreich: Zumindest versuchen wir hier, unsere Rechte durchzusetzen. In Deutschland wird gesagt, arbeitet bis 70 und die Deutschen machen es. So ist es mit allem und jedem. Immer ja, okay. Warum sich wehren? Können eh nichts daran ändern. Miguel Angel twittert unter dem Hashtag #NuitDebout: Ihr könnt uns das Gesicht kaputt schlagen, aber nicht die Moral. Und Ori meint: Tja, war wohl nichts mit Sozialkürzungen und dann Brot und Spiele, hm?
Was sonst noch wichtig war?
In Griechenland ist das Flüchtlingslager in Idomeni an der Grenze zu Mazedonien komplett geräumt. Das hat die Regierung im griechischen Fernsehen verkündet. Mehrere tausend Menschen sind in andere offizielle Lager gebracht worden, wie dieses 11-jährige Mädchen aus Syrien. Sie ist froh, dort zu sein.
Because here is safe.
Weil wir hier sicherer sind, wir Kinder und alle anderen. In Idomeni haben sich die Polizei und andere Männer immer wieder geprügelt. Und wenn es in Idomeni geregnet hat, dann konnten wir nicht spielen.
Allerdings vermutet die Polizei, dass sich rund 2000 Migranten in den umliegenden Wäldern verstecken, um weiter zu versuchen, über die Grenze zu kommen. Die Polizei will nach diesen Menschen jetzt suchen. In Belgien hat die Polizei 4 Menschen festgenommen, weil sie unter Terrorverdacht stehen. Nach Medienberichten hatten die 16- bis 19-Jährigen einen Anschlag in Antwerpen geplant. Mögliches Ziel: der Hauptbahnhof, schreiben mehrere Zeitungen. Die Pläne seien aber noch nicht besonders konkret gewesen. 3 der Festgenommenen hat die Staatsanwaltschaft allerdings gleich unter strengen Auflagen wieder freigelassen. Für eine längere U-Haft habe es nicht genügend Beweise gegeben. Die Chefs der 7 wichtigsten Industrienationen haben nur 2 Tage Zeit, dafür aber eine beeindruckende Liste an Themen. Beim G7-Gipfel, der heute in Japan begonnen hat, soll es um die Weltwirtschaft gehen, den Kampf gegen Terrorismus, internationale Krisen und den Klimawandel. Zu Beginn des Gipfels ging es um die Flüchtlingskrise. EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte mehr Solidarität und Geld, um die Länder zu unterstützen, die besonders viele Flüchtlinge aufnehmen. Konkret nannte er die Türkei, den Libanon und Jordanien. Am Kölner Dom ist heute an Fronleichnam eine ganz besondere Messe gefeiert worden. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki stand nicht vor dem Altar oder auf der Kanzel, sondern auf dem Domvorplatz in einem Flüchtlingsboot. In seiner Predigt sagte Wölki: Wer Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, lässt Gott ertrinken. Das Erzbistum Köln hatte das 7 Meter lange Holzboot der Marine von Malta abgekauft. Mit ihm haben tatsächlich Menschen versucht, das Mittelmeer zu überqueren. In Zukunft soll es im Dom als Mahnmal stehen. Vor der Küste Libyens ist heute wieder ein Flüchtlingsboot gesunken. Viele Menschen konnten gerettet werden, aber die EU befürchtet, dass mindestens 20 Migranten ertrunken sind. Vor ungefähr 10 Minuten war Anpfiff. In Italien läuft das Fußball-Champions-League-Finale der Frauen. Es spielt der VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyonnais aus Frankreich. Die Wolfsburgerinnen haben einen Titel schon in der Tasche. Letzte Woche haben sie den DFB-Pokal geholt.
Was noch wichtig wird:
Als die USA im August 1945 eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima geworfen haben, waren mehr als 70.000 Menschen sofort tot. Der US-Kampfpilot, der die Bombe abwarf, erinnert sich so:
Ich habe gesehen, wie der Himmel vor mir auf einmal in allen möglichen Farben hell erleuchtet war. Gleichzeitig hatte ich den Geschmack von Blei auf der Zunge. Wir hatten beim Anflug die Stadt gesehen. Danach habe ich die Zerstörung gesehen. Feuer und Rauch überall. Es war ein verheerender Anblick.
Morgen wird Barack Obama Hiroshima besuchen, als erster US-Präsident im Amt überhaupt. Es ist deshalb ein Besuch mit großer Symbolik.
Und sonst in der Welt?
Die Menschen in Falluja im Irak sind eingeschlossen. Sie kommen nicht raus, Hilfsorganisationen kommen nicht rein. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Tragödie. Sie gehen davon aus, dass noch mindestens 50.000 Menschen in der Stadt sind. Nur wenige konnten bisher fliehen. Die Stadt wird von der Terrormiliz IS besetzt. Die irakischen Streitkräfte versuchen, Falluja zurückzuerobern. Seit Anfang der Woche greifen sie die Stadt an. Unterstützt werden sie von den USA aus der Luft. In den USA läuft seit Wochen ein Streit darüber, welche Toiletten Transgender benutzen dürfen. Die Regierung von US-Präsident Obama hatte eine Anweisung an Schulen gegeben, Transgender-Schülern die freie Wahl zu lassen. Das ist ein Teil der Richtlinien des Bildungsministeriums, die verhindern sollen, dass Frauen, die sich als Männer fühlen, oder Männer, die sich als Frauen fühlen, an Schulen und Universitäten diskriminiert werden. Gegen diese Richtlinien haben 11 Bundesstaaten aber jetzt Klage eingereicht. Sie finden, dass die US-Regierung Regierung den Schutz von Kindern und der Privatsphäre gefährdet. Angeführt wird die Klage von Texas. 9 der 11 klagenden Bundesstaaten werden von den Republikanern regiert. Angefangen hatte der Streit in North Carolina. Da verbietet ein Gesetz Transgendern die freie Toilettenwahl. Künstler wie Bruce Springsteen oder Pearl Jam sagten deswegen ihre Auftritte in dem Bundesstaat ab. Firmen legten Investitionen auf Eis. Das weiß leuchtende Taj Mahal im indischen Agra hat hässliche grüne Flecken. Schon seit längerem haben die Konservatoren nach der Ursache gesucht. Jetzt ist der Übeltäter laut Voice of America identifiziert. Das Insekt Chironomus calligraphus. Umweltaktivisten hatten schon länger vermutet, dass ein Insekt für die Flecken verantwortlich ist. Die käferartigen Tiere brüten auf dem Fluss Yamuna, der hinter dem Taj Mahal entlang fließt. Der Fluss ist verdreckt und voller Algen, idealer Brutplatz für die Insekten. In den Abendstunden werden sie von dem leuchtenden Weiß des Marmorbaus angezogen, lassen sich dort über Nacht nieder und hinterlassen ihren grünen Kot. Das Taj Mahal hat schon früher an Leuchtkraft verloren, vor allem durch Abgase aus den Fabriken der Stadt Agra.
Wissensnachrichten.
Heutzutage ist es ja völlig normal, dass ein Typ aus Berlin eine Frau aus Düsseldorf heiratet oder eine Französin einen Polen. Aber wie war das in der Steinzeit? Da würden wahrscheinlich viele vermuten, dass nur in der eigenen Siedlung geheiratet wurde, innerhalb enger Grenzen. Stimmt aber gar nicht, sagen jetzt schwedische Forscher. Ihre Vermutung, auch damals waren Ehepartner mobiler als gedacht, und zwar ganz besonders die Frauen. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten. Heißt das, dass in der Steinzeit auch die Frauen auf Partnerjagd gegangen sind?
Ja, die Forscher der Uni Göteborg sagen, es gibt Hinweise darauf, dass es zumindest in Süddeutschland auch so gewesen sein könnte. Da haben offenbar vor etwa 5000 Jahren Frauen alles in ihren ursprünglichen Siedlungen zurückgelassen, also Freunde und Familie. Und wahrscheinlich sind sie dann zu langen Wanderungen losgezogen, um sich in anderen Siedlungen niederzulassen, und zwar bei ihren zukünftigen Ehemännern.
Also nach dem Motto, die Frauen wollen mal gucken, was die Männerwelt in anderen Siedlungen so zu bieten hat.
Ja, das war es eher nicht. Wahrscheinlicher ist eine andere Erklärung. Die Frauen waren schon mit den Männern verheiratet und sind ihnen dann nachgezogen. Die Forscher vermuten, dass bei den Ehen wirtschaftliche Interessen der Familien im Vordergrund standen. Damals könnten also Menschen aus verschiedenen Clans miteinander verheiratet worden sein, um die Handelsbeziehungen zu festigen. Dafür spricht der Fall einer jungen Frau aus dem Schwarzwald. Die ist von ihrem Heimatdorf erst 800 Kilometer nach Jütland in Dänemark gewandert. Vielleicht wurden dann erstmal die Formalitäten geklärt und dann ist sie zurück in den Schwarzwald und dann wieder mit Sack und Pack nach Dänemark.
Schwarzwald, Dänemark, hin und zurück und das alles ohne richtige Wanderschuhe. Wie haben die Forscher das denn eigentlich rausbekommen? Du hast ja eben gesagt, die Frauenwanderung, die waren vor 5000 Jahren. Mhm. Ist ja jetzt schon ein bisschen was her.
Ja, die Forscher haben in Bayern und Baden-Württemberg menschliche Überreste aus mehreren Ausgrabungsstätten untersucht. Genau genommen die chemische Zusammensetzung von Knochen und Zähnen. Und dabei kam raus, dass mehr als 40% der Bestatteten eines großen alten Friedhofs in Bayern gar nicht aus Süddeutschland kamen. Und das waren eben vor allem Frauen.
Von der Steinzeit in die Zukunft. Und da spielen Virtual Reality-Brillen ja eine große Rolle. In Großbritannien zeigt jetzt ein Projekt, was die noch bringen, außer atemberaubende 360-Grad-Ansichten.
Ja, die Uni Staffordshire hat da ein Programm für VR-Brillen entwickelt, das die Geschworenen in einem Gerichtsprozess an den Tatort bringt. Die Orte des Verbrechens rekonstruiert das entwickelte System mit Hilfe kriminologischer Erkenntnisse und Computerspieletechnik. Ein Demo-Video der Uni zeigt, wie Geschworene mit der VR-Brille an einem Tatort rumlaufen, Beweismittel aufheben und die auch anschauen.
Das klingt sinnvoll und dient hoffentlich der Wahrheitsfindung. Wird diese Brille dann irgendwann auch für Gerichtsprozesse hier in Deutschland im Einsatz sein?
Das könnte sein. Das Projekt wird immerhin mit knapp 182.000 Euro von der EU-Kommission gefördert. Noch laufen die Versuche damit aber nur lokal. Die Gerichtspolizei bewertet die ersten Tests in Verhandlungen aber schon als hilfreich. Und das auch für die Anwälte der Angeklagten übrigens.
So, und dann stehen wir jetzt bitte alle mal auf. Wissenschaftler aus Texas haben nämlich festgestellt, dass uns das produktiver macht. Wie kommen die darauf?
Sie haben zwei Gruppen von Callcenter-Mitarbeitern untersucht. Die eine konnte ihre Tische hochfahren, um zwischendurch mal zu stehen. Die andere Gruppe hat den ganzen Tag gesessen. Die, die zwischendurch stehen konnten, die waren bei Telefonanfragen auf die Stunde gerechnet um fast 50% erfolgreicher als ihre sitzenden Kollegen. Interessant für die Wissenschaftler war, dass der Unterschied aber erst verzögert zu erkennen war. Im ersten Monat der Untersuchung lagen beide Gruppen noch gleich auf, erst ab dem zweiten Monat. Da legten dann die Stehenden zu. Außerdem haben die Wissenschaftler nochmal ältere Studien belegt, die festgestellt hatten, dass zwischendurch mal Stehen einfach gesünder ist.
Tobias Jobke mit den Wissensnachrichten, danke.
Wetter.
Im Westen und Südwesten regnet es heute noch. In der Nacht ist auch der Osten mit ordentlichen Schauern dran. Morgen wird's dann verrückt. Eigentlich wird's schön, aber im Westen und in der Mitte gibt's zwischendurch auch mal länger Regen. Im Süden nachmittags ist sogar richtiges Unwetter. Dafür bleibt der Norden trocken, 20 bis 25 Grad. Am Samstag wird es vormittags wieder besser, bevor es am Nachmittag wieder Gewitter geben kann, 22 bis 26 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.